nur mal ganz kurz die Glücksformel. G ist gleich Plupp. Erinnert ihr euch? G ist Glück, ist gleich, oder dein dauerhafter Glückslevel. Setzt sich zusammen aus P ist deine Persönlichkeit. Wir haben festgestellt, dass jeder Mensch ein inneres emotionales Thermostat mit sich herumträgt. Du hast eine innere Temperatur, bist entweder eher kühl und weniger gefühlsbetont, oder du bist eher heiß, will ich jetzt nicht sagen, es klingt so blöd. Ja, du bist heiß, klingt bescheuert. Aber ihr wisst, was ich meine, tendierst eher in Richtung Lebhaftigkeit. Und wenn du eher auf der kühlen Seite bist, ja, dann große Freuden, die geben bei dir einen Ausschlag, und dann sinkst du wieder zurück auf dein Durchschnittsglückslevel. Große Katastrophen, bewegen dich kurz und dann bist du wieder auf deinem Normalglückslevel. Bei anderen Leuten ist es ein bisschen anders da. Wenn du sowieso eher lebhafter bist, Glück begeistert dich und dann dauert es ein bisschen und dann sinkst du wieder zurück auf dein Normallevel. Und jetzt ist die Frage, kann man dauerhaft seinen Glückslevel erhöhen? Okay, kann man dauerhaft glücklicher und zufriedener werden mit seinem Leben? Ja, das kann man. Der erste Schritt, der allererste Schritt, egal was deine Persönlichkeitsstruktur ist, ist, du musst Jesus annehmen. Ansonsten gibt es keine Hoffnung für dich. Es ist wissenschaftlich erwiesen. Menschen, die glauben, speziell den christlichen Glauben verfolgen, haben Hoffnung, und diese Hoffnung, die macht die glücklicher als andere Menschen. Die kommen mit Schicksalsschlägen und anderen Dingen besser zurecht als andere. Und ich meine, natürlich, wir sind von Neuem geboren. Wir haben in uns drinnen Gott. Und wenn wir ihm Raum geben, wenn wir im Gebet immer wieder mal ihn besuchen und wenn wir im Wort Gottes ihm entgegenkommen und lesen und so weiter, dann macht sich da auch unweigerlich der Frieden breit. Das ist so. Hoffnung ist ganz, ganz wichtig. Okay, wenn du allerdings keinen Glauben hast oder ein alter Zweifler bist, es gibt Menschen, die lieben Fragen mehr als Antworten, wisst ihr? Begegnen da immer wieder welche, schriftlich oder persönlich. Und manchmal beantworte ich dann die Fragen gar nicht mehr, weil ich merke, die Person, die liebt die Antworten, aber die liebt die Fragen, aber mag keine Antworten eigentlich hören. Es gibt andere, die wollen Antworten hören. Und mit denen muss man sich dann vorrangig beschäftigen. Okay, wie gesagt, wenn du keinen Glauben hast, gibt es für dich keine Hoffnung. Irgendwann bist du tot, in deinen Augen. Und das war's dann. Dann stirbt deine Hoffnung, dann sterben deine Ziele, dann geht's nicht mehr weiter. Aber wir wissen, unser Leben fängt erst an, nachdem wir gestorben sind. Wir sind jetzt ein Samenkorn. Eines Tages werden wir aufblühen und du wirst, es ist noch nicht offenbar, sagt Paulus, was du sein wirst und wie du leuchten und glänzen wirst. Preis dem Herrn. Also ein Samenkorn oder eine Zwiebel ist was anderes als eine Orchidee, oder? Die eine steckt im Dreck und die andere pendelt im Sonnenlicht, die Blüte jetzt. Da ist wirklich ein Unterschied. Und wir, mit uns wird es aufwärts gehen, preis dem Herrn. Sag mal mit mir, meine besten Tage liegen noch vor mir. Und sie werden lang dauern. Meine besten Tage. Amen. Okay, dann haben wir festgestellt, dass LU auch ein Faktor ist, nämlich deine Lebensumstände. Zum Beispiel dein Verhältnis zum Geld, wie viel Geld du hast, oder das Lebensumstände meine ich die Dinge, die man schwer ändern kann, okay? Das Haus, in dem du wohnst, die Arbeit, die du hast, das Geld, das du verdienst, die Frau, mit der oder der Mann, mit dem du verheiratet bist, diese Dinge, die änderst du nicht schnell. Die sind irgendwie das Haus, in dem du lebst, das Gebäude deines Lebens. Das ist wichtig. Wir haben da verschiedene Rückschlüsse schon gezogen. Ich muss jetzt nicht mehr drauf eingehen, gehe mit keinem Wort mehr drauf ein, wenn dich das interessiert. Die CD von letzter Woche ist erhältlich. Heute müssen wir unbedingt auf B eingehen. P und LU, Persönlichkeit, Lebensumstände, und B sind jetzt die beeinflussbaren Faktoren deines Lebens. Dinge, die du jetzt beeinflussen kannst. Du kannst nicht alles verändern. Hast du schon gemerkt, dass du deinen Mann eigentlich nicht verändern kannst? Oder deine Frau oder deinen Chef oder welche mir deine Kinder sogar. Mit denen lebst du. Aber es gibt andere Faktoren in deinem Leben, die kannst du beeinflussen. Positive Emotionen, um die geht's. Wie stelle ich die her? Und wir müssen heute ein bisschen über Vergangenheitsbewältigung reden. Denn ob du dich gut fühlst, ich meine, du lebst jetzt in der Gegenwart, schau, und du steuerst hinein in die Zukunft. Aber viele, viele Menschen sind immer noch Gefangene ihrer Vergangenheit. Kennst du jemanden, der gefangen ist in seiner Vergangenheit? Da müssen wir unbedingt drüber reden. Denn du kannst deinen Blick auf die Vergangenheit ändern. Zunächst ein paar grundsätzliche Sachen. Lass uns mal aufschlagen zum Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9. Die Vergangenheit ist vergangen. Du wirst die Vergangenheit nicht mehr ändern können. Aber, also die Form der Vergangenheit wirst du nicht mehr ändern können. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, du kannst deine Vergangenheit neu ausmalen mit neuen Farben. Deine Vergangenheit muss dich nicht belasten. Lies zunächst einmal grundsätzliche Aussage hier von Jesus. Jesus sagt in Vers 62, Lukas 9, 62, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wenn jemand seine Hand an den Pflug gelegt hat, in anderen Worten, wenn jemand auf dem Feld steht, das Pferd zieht vor ihm, der Pflug ist in der Erde und beim Pflügen schaut er ständig nach hinten, dann zieht er keine geraden Furchen. Stimmt's? Jesus sagt dir also eindeutig, das kannst du nicht anders erlesen, Leute, blickt in die Zukunft und analysiert weniger die Vergangenheit. Schaut nach vorne. Nur wenn du nach vorne gehst, wirst du in der Lage sein, gerade Furchen zu ziehen. Wirst du Ziele erreichen. Das Ziel ist wirklich das Ende des Ackers. Da willst du hin und zwar am Rand und nicht mittendrin. Willst du hier keine Kurve beschreiben mit dieser Furche, sondern du willst eine gerade Furche ziehen und dann drehst du dich um und fährst wieder zurück. Also Jesus sagt, Leute, kümmert euch in erster Linie um die Zukunft und nicht so sehr um die Vergangenheit. Wichtig, wichtig, wichtig. Denn wenn du ständig nach hinten blickst, vor allem wenn du älter bist, hör mal zu, das Durchschnittsalter der Deutschen ist 44,5 Jahre. Es gibt mehr über 65-Jährige als unter 15-Jährige. Also wir werden immer älter. Und dann kann es sein, dass du in die Versuchung kommst oder der Versuchung erliegst, an die Vergangenheit zu denken und mehr in der Vergangenheit zu leben als jetzt. Möchte der Herr nicht. Der Herr möchte, dass du jetzt mit dem Leben, das du jetzt hast, was anfängst und nach vorne schaust. Furchen ziehst, gerade Furchen ziehst, indem du nach vorne schaust. Sag mal jemand Amen. Auch wenn deine Kräfte nachlassen, du kannst immer noch andere Dinge tun, die deinen Kräften entsprechen. Aber du musst zukunftsgesonnen sein, das ist wichtig. Das ist eine grundsätzliche Aussage. Lasst uns mal zu Philipper Kapitel 3 gehen. Bin immer noch bei den grundsätzlichen Aussagen. Philipper Kapitel 3. Galater, Epheser, Philipper. Und ich lese mal Vers 13, aber nur den zweiten Teil. Paulus sagt hier, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Schaut, Paulus hat Lukas Kapitel 9, Vers 62 verinnerlicht. Könnt ihr das sehen? Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist, was in der Vergangenheit liegt. Strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu. Paulus hat ein Turbopferd eingespannt und hat einen Superpflug vor sich und jetzt jagt auf das Ziel zu, nämlich das Ende des Ackers vorne und er zieht gerade Furchen. Also in anderen Worten, Leute, ich bin voll mit der Zukunft beschäftigt, mit dem Erreichen meiner Ziele. Das sagt Paulus hier aus. Ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus. Das ist einmal, dass er in den Himmel geht, das ist die Berufung Gottes nach oben. Aber die Berufung Gottes nach oben ist nicht nur, dass du in den Himmel gehst, dass du also deinen Glauben nicht wieder schleifen lässt und verlierst im Laufe der Zeit, sondern ist außerdem, was für eine Position du einnehmen wirst in der Ewigkeit. Weißt du, wir haben neulich am Mittwochabend das neue Jerusalem studiert. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Stadt, die so lang, wie sie breit, wie sie hoch ist, eine Pyramide sein muss. Kein Kubus, der 2200 Kilometer ins All ragt, sondern eine Pyramide auf einer riesengroßen neuen Erde. Und ganz oben in dieser Pyramide ist natürlich, wohnt Gott allerhöchstwahrscheinlich, logischerweise. Aber wer wohnt dann unter ihm und wer wohnt dann wieder unter ihm und unter ihm? Möglicherweise die, die ihm am engsten nachgefolgt sind, die ihm am gehorsamsten waren, sind am weitesten oben und am nächsten dran an Gott. In Ewigkeit. Und je weiter runter diese Pyramide geht, wisst ihr, bis zur Basis der Pyramide, die ist dann breit und da wohnen dann besonders viele. Und Paulus sagt, hey, meine Damen und Herren, im neuen Jerusalem, in dem Vatershaus, in dem viele Wohnungen sind, da will ich so nah wie möglich an Gott sein, da will ich so hoch wie oben wie möglich wohnen. 2220 Kilometer hoch, gleich neben Gott. Na, und was das dann alles für Vorteile hat, das hat Paulus vielleicht besser gewusst als wir. Wir denken manchmal gar nicht so sehr an diese Dinge, weil der Tod so weit weg ist von uns so oft, wisst ihr? Früher, als die Leute noch früher gestorben sind und als es noch vorkommen konnte, dass du auf dem Weg von hier nach dort am Toten auf dem Weg begegnet bist, da war das alles noch anders da. Da haben die Leute mehr an solche Dinge gedacht. Oder als die Kindersterblichkeit höher war und, was weiß ich, von 7 Kindern 3 durchgekommen sind. Da war man irgendwie der anderen Welt, der geistlichen Welt näher. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die bessere Zeit war, okay? Aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben ein bisschen den Blick über unser jetziges Dasein hinaus verlernt. Paulus sagt, hey, ich jag dem Ziel nach. Ich will zu der neuen Stadt. Ich jag durch diese Perlentore durch und hinein und hinauf in dieses Haus, das Gott für mich gebaut hat. Sagt Paulus, er blickt also nach vorne. Auf seine ewige Belohnung blickt Paulus. Halten wir mal fest, das ist wichtig. Ich vergesse, was da hinten ist. Für Paulus liegen große Krisen hinter ihm und große Erfolge hinter ihm. Und wisst ihr, dass manchmal unsere Erfolge uns genauso gefangen nehmen können wie unsere Krisen? Wenn du zum Beispiel mal reich warst und aus irgendeinem Grund wieder arm geworden bist. Jetzt bist du Hartz-IV-Empfänger und vor einem Jahr oder zwei warst du noch Millionär. Hast das Geld irgendwie versemmelt. Ja, du kannst nie mehr aufsteigen. Jetzt ist es einfach so, wie es ist. Und du lebst in der Vergangenheit. Damals, als ich noch meinen roten Porsche hatte. Blick in die Zukunft. Du kannst in die Zukunft schauen. Und wenn du in die Zukunft schaust, dann kann da Zufriedenheit sein. Du kannst sagen, vor allem wenn du schon älter bist, ja, bin doch ganz gut weit gekommen im Verhältnis zu meinen Möglichkeiten und zu meinen Mitteln, zu der Zeit, in der ich lebe und zu dem Ort, in dem ich lebe. Habe ich es doch eigentlich zu was gebracht. Das ist gut, das ist wunderbar und da freue ich mich, wenn du das so siehst. Und der Herr möchte natürlich, dass du zufrieden in die Vergangenheit blickst. Aber es kann auch, und es ist viel zu oft so, dass der Blick zurück im Zorn geschieht. Vor allem, wenn du mal gefeuert worden bist oder wenn deine Eltern fies zu dir waren oder wenn dein Mann, deine Frau dich betrogen hat oder verlassen hat oder was auch immer. Dann hat die Vergangenheit einen völlig anderen Geschmack. Und den müssen wir heute Morgen ändern. Wenn du dauerhaft dein Glückslevel nach oben ziehen willst, musst du deinen Blick auf die Vergangenheit unter Kontrolle kriegen. Du kannst dich entscheiden, bleib bitter oder koloriere deine Vergangenheit um. Was meine ich damit? Die Form der Vergangenheit kannst du nicht ändern, aber die Farben kannst du ändern. Und jetzt sage ich dir mal was. Wenn du fiese Eltern hattest, irgendwo war in dieser Fiesigkeit, war die mal unterbrochen und da waren sie nett zu dir. Deine Eltern oder deine Mitschüler oder was auch immer. Du bist gemobbt worden oder sonst was. Dein Ehemann, deine Ehefrau waren alles schräge Personen. Und jetzt magst du sie nicht mehr. Und wenn du zurückblickst und zurückdenkst an diese Person, dann ärgerst du dich und kriegst einen Stich ins Herz. Du musst dieses Messer aus dem Herz raustun, indem du dich nicht mehr, hör mal, das ist jetzt wichtig, indem du nicht mehr dich an die schlechten Situationen erinnerst mit dieser Person, sondern an die guten. Absichtlich. Und ich sag dir, wenn du verheiratet bist, dann kannst du dich ja entscheiden, wenn du mal 20, 30 Jahre verheiratet bist, dann kannst du dich entscheiden, okay? Hier und da und dort war mein Mann so ein Büffel und überhaupt nicht nett. Und da bin ich zu kurz gekommen. Oder es geht ja auch umgekehrt, okay? Da war meine Frau eine wirkliche Ziege. Und so weiter. Okay, hier hast du also eine Ansammlung von falschen Verhaltensweisen deines Ehepartners. Aber dein Ehepartner, den hast du ja immerhin geheiratet, der hat auch gute Seiten. Und er macht einige Dinge wichtig, richtig. Statt der natürliche Mensch tendiert dazu, nur auf die schlechten Sachen zu schauen und zu verbittern. Du als Erlöster, der jetzt seine Vergangenheit errettet, du erinnerst dich bewusst und absichtlich mit dem Ziel, gut draufzukommen, an die guten Erlebnisse mit einem Mann, mit einer Frau, wo sie es mal richtig gemacht hat, wo sie mal genau alles richtig gemacht hat. Daran denkst du. Und sie muss es genauso machen. Auf die Art und Weise unterdrückst du und blockierst du die falschen, die schlechten Erinnerungen vergrößerst die Wirkungskraft der guten Erinnerungen. Und es ändert dich, das ändert dein Leben, das ändert dein Verhältnis zu anderen Leuten. Du sagst, Mensch, Pastor, willst du, dass ich mir was vormache? Nein, ich will nur, dass du deine Bitterkeit los wirst. Und ich will, dass du dein Glückslevel dauerhaft besser wird. Du kannst es. Du kannst tatsächlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, du kannst tatsächlich die schlechten Sachen verdrängen. Und dann kommt der nächste Punkt. Aber Pastor, wenn ich jetzt meine Bitterkeit verdränge und meinen Zorn verdränge, dann kommen doch die Emotionen irgendwie hydraulisch woanders raus. In anderen Worten, wenn ich meinem Zorn nicht Raum gebe, dann wäre ich vielleicht irgendwie komisch. Versteht ihr? Die Leute denken, dass Emotionen wie in einem Luftballon drinnen sind. Und wenn du jetzt drauf drückst auf den Luftballon, dann geht der Druck woanders hin. Wenn ich jetzt den Zorn nicht rauslasse, dann entlädt sich der irgendwie in Aggression den Kindern gegenüber oder sonst was. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wenn man was unterdrückt, dann kommt es irgendwo anders raus, in anderer Form. Hör mal, die Bibel und die moderne Forschung, alle beide, sagen, dass das so nicht stimmt. Die haben Forschungen angestellt. Das geht jetzt seit 50 Jahren so. Seit 25 Jahren, speziell seit 1990, haben wir besondere Forschungsreihen da angestellt. Und man hat festgestellt, hör mal zu, dass deine Vergangenheit, deine Kindheitserlebnisse praktisch fast überhaupt keine Auswirkungen auf dein Verhalten als Erwachsener haben. Man hat sich gedacht, nachdem Freud doch, ich weiß schon, Schlomo Sigismund, kennt ihr den? Sigmund Freud ist das, das ist der eigentliche Name von Sigmund Freud. Der hat gemeint, ja, wir werden geboren und dann verderben uns unsere Eltern, versteht ihr, und traumatisieren uns und so weiter emotional und den Rest unseres Lebens tun wir dann diese Kindheitstrauma da bewältigen. Und die neue Forschung hat festgestellt, kannst du so nicht sehen. Die Menschen sind vielmehr von Geburt an so, wie sie sind und die Gesellschaft hat wesentlich weniger Prägekraft als bisher angenommen. In anderen Worten, zwei Menschen können in der exakt selben Familie groß werden und total unterschiedliche Laufbahnen einschlagen. Und wisst ihr was? Das ist durch und durch biblisch. Kain und Abel. In derselben Familie, die damals noch sehr übersichtlich war. Der eine wurde zum Mörder und der andere ist ein Prophet und Mann Gottes gewesen. Selbe Eltern, selbes Umfeld und so weiter. Es ist, was in den Leuten drinnen steckt, wisst ihr? Das kommt raus. Man hat festgestellt, ich denke, ich habe es letzte Woche schon gesagt, du hast eineiige Zwillinge, also die auch gleich aussehen, die von ihrem Naturell gleich sind. Die hat man getrennt bei Geburt. Aus irgendeinem Grund sind die ein paar hundert Kilometer voneinander aufgewachsen, mehrere solche Paare. Man hat festgestellt, dass die hinterher im Alter von 20, 30 Jahren sich ähnlicher sind als den Familien, mit denen sie aufgewachsen sind. In anderen Worten, wenn die dann zusammenkommen, sind sie ähnlich und die Prägungskraft der jeweiligen Familie und ihre Kindheitserlebnisse, die sie gehabt haben, die prägen sie wesentlich weniger als gedacht. Und jetzt gibt es ja die Wissenschaft der Genetik. Man stellt fest, ja, dass bestimmte Menschen einfach bestimmte Tendenzen vor Geburt aus haben. Manche sind einfach gesellig, weil ihre Eltern gesellig waren und ihnen Geselligkeitsgene mitgegeben haben. Andere sind Bücherwürmer, weil die Eltern schon Studienrät und Doktor waren, ja. Denn ihr Lieblingsraum ist die Bücherei. Und immer wenn jemand vorbeiläuft und mit der Papiertüte raschelt, haben sie fast einen Nervenzusammenbruch, versteht ihr? Zwei Zwillinge, an denen wir das ablesen können, zweieiige Zwillinge, und zwar Jakob und Esau. Der eine war ein gesitteter Mann und der andere war ein Wildfang. Zwillinge. Der eine ist in den Wäldern herumgerumpelt und der andere, der war daheim bei der Mama in der Küche und hat ihr beim Backen geholfen. Der eine war geldliebend bis zum geht nicht mehr, nämlich Jakob. Der andere, ach Geld, was ist Geld? Ich brauche jetzt was zum Essen. Er hat sein Erstgeburtsrecht. Ja, das Erstgeburtsrecht bedeutet, du kriegst doppelt so viel wie alle anderen im Erbe. Das war ihm egal, dem Esau. Ach, Geld, meine Güte, was interessiert mich das Geld für morgen? Ich brauche jetzt was in meinem Bauch. Jetzt bin ich am Verhungern. Dann hat er dieses Linsengericht gegessen und hat seinem Bruder, ihr wisst's, das Erstgeburtsrecht verkauft. Die waren völlig unterschiedlich. Und man hat eben, wie gesagt, festgestellt, dass die Prägekraft der Eltern und so weiter und auch der Gesellschaft wesentlich geringer ist als angenommen. Die Leute werden so, wie sie werden, weil sie so sind, wie sie sind. Es gibt sogar die Situation, jetzt hör mal, das ist wirklich revolutionär. Das stellt das, was allgemein bekannt ist, dass deine Kindheitserlebnisse dich prägen bis zum geht nicht mehr. Der stellt es voll auf den Kopf, beziehungsweise wieder mal auf die Beine. Man hat festgestellt, egal wie traumatisiert jemand ist, Bürgerkriegsflüchtlinge aus Afrika oder aus Bosnien und so weiter, Die kommen hierher und werden völlig normale Kinder. Man möchte denken, die sind jetzt traumatisiert bis zum Gehtnicht mehr. Kindersoldaten. Man möchte denken, Mensch, das sind jetzt brutale Mörder. Nö, diese Leute werden ganz normale Ehepartnerinnen, leben ganz normale Leben. Man möchte es hier nicht glauben. Diese dramatischen Sachen, die passieren, die beschäftigen dich als Kind und als Jugendlichen. Da ist die, da sind die Auswirkungen messbar, deutlich messbar. Aber kaum bist du erwachsen, sagen wir mal so über 21, bis dann immer älter wirst, desto mehr wirst du dein eigener Mensch. Okay, desto mehr bist du selber, egal wo du aufgewachsen bist, du passt dich deiner Umgebung, deiner jeweiligen jetzigen Umgebung an und fügst dich da ein, bis du zum Schluss völlig dein eigener Mensch bist. Wisst ihr, Paulus sagt es auch. Wisst ihr, in Hebräer Kapitel 12, ich muss mal den Vers schnell schauen. Da sagt Paulus in Vers 10, die Eltern, das heißt die Väter, die Eltern, wo steht das hier? Die züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Merkt ihr, wie Paulus da praktisch das irgendwie schon fast als nebensächlich betrachtet? Die Eltern haben uns wenige Tage nach ihrem Gutdünken erzogen. In anderen Worten, naja, so lange hat es doch gar nicht gedauert mit dieser Erzieherei und dann waren wir von selber gestellt. Erstens. Und zweitens, ja, nach ihrem Gutdünken. In anderen Worten, sie haben nicht alles richtig gemacht. Aber wir als Kinder haben auch nicht alles richtig gemacht. Sagen wir jemand Amen. Na, und entsprechend haben wir uns da gegenseitig halt beschäftigt, eine Zeit lang. Paulus sagt, ach komm, die Eltern haben uns dann, züchtigten uns zwar wenige Tage nach ihrem Gutdünken, Gott aber, der züchtigt uns zu unserem Nutzen. Wir haben jetzt einen Vater, der uns auf dem richtigen Weg führt und uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Vollmacht zu Vollmacht führt, wenn wir uns darauf einlassen. Immer wieder mal prüft und dann weiterbringt. Preis dem Herrn. So, wir halten mal fest. Die Erziehung, die du genossen hast, die hat wesentlich weniger Einfluss auf dich, als du denkst. Manche Kinder, kaum wenn sie alt genug, negieren ihre gesamte Erziehung völlig, total. Die sind zum Beispiel gut katholisch als Messdiener erzogen worden, mit braven Seitenscheitel und allem. Kaum sind sie 16, werden sie zu Gruftis, gehen nie mehr in die Kirche, ziehen sich schwarz an, haben, wisst schon so, wilde Haare, Mascara um die Augen, ja, und Kreuze verkehrt rum und lesen Vampirromane. Na, und mögen ihre Eltern nicht mehr. Oder ich kenne zum Beispiel auch keinen Vater, der sein, oder keine Eltern, die ihre Kinder zu Punks erzogen haben. Bub, hau dann Bolzen durch die Nase, mach den Irokesenschnitt, färb den lila, leg los, so gewinnst du die Welt. Nein, eigentlich ist es eher so, dass die Kinder sowas machen, um sich von ihren Eltern ganz deutlich abzugrenzen. Lang genug hast du mir gesagt, was ich machen soll. Jetzt mache ich, was ich will. Zack. Wumm. Ja? Jetzt hör mal, das klingt vielleicht amüsant, aber die Wahrheit ist die, wenn deine Vergangenheit dich weniger beeinflusst, als du bisher gedacht hast, dann bist du nicht Sklave deiner Vergangenheit. Dann bist du nicht angekettet an deine schlechte Vergangenheit für immer, sondern dann bist du vielmehr immer noch ein formbares Wesen, das sein Leben in die eigene Hand nehmen kann. Deine Zukunft wird nicht von deiner Vergangenheit determiniert. Deine Zukunft ist immer noch Ton, den du formen kannst. Deswegen sagt Jesus ja auch, Mensch, schaut nicht ständig zurück und lebt in der Vergangenheit. Wer in der Vergangenheit nach hinten schaut, in die Vergangenheit, kann nach vorne keine geraden Furchen ziehen. Der wird nichts zu nichts bringen hier. Der wird seine Ziele nicht erreichen. Das ist was. Das ist phänomenal. Okay, ich muss jetzt nochmal zu dem Punkt zurückkommen, was ich gerade schon behauptet habe. Über das, lass mich jetzt mal was über das Rauslassen und das Unterdrücken von starken Emotionen sagen. Psychoforscher haben festgestellt, in Gesprächstherapien, gute alte freudianische Ansatz, bringen sie dazu, über ihre Probleme mal zu reden, sollen mal alles rauslaufen. Also haben sie geredet auf der Couch und die Forscher haben festgestellt, es ist nicht schwer, depressive Menschen dazu zu bringen, von den ganzen Leiden zu erzählen, die sie in ihrem Leben ertragen haben müssen. Nur das Problem ist, wenn diese Leiden aus der Kindheit und aus der Jugend wieder aufgefrischt werden, dann wachsen die im Kopf dieser Menschen wieder. Und zum Schluss haben die eben festgestellt, in dieser Gesprächstherapie, in Anführungsworten, die Leute sind ihnen auf der Couch auseinandergefallen. Und die haben nicht mehr gewusst, wie sie sie wieder zusammensetzen sollen. Das ist teilweise dazu gekommen, dass die Selbstmord begangen haben nach solchen Sitzungen. Lass mal alles raus, lass mal richtig alles raus. Und stundenlang über den alten Krampf, über die alten Missbrauchsvorfälle und so weiter und so fort, diese ganzen Sachen geredet. Und hinterher waren die Leute so fertig, dass manche, ein geringer Prozentsatz natürlich, zugegebenermaßen, aber immerhin Selbstmord begangen hat hinterher. Das ist doch der Hammer. Neuer Ansatz hat gesagt, wir müssen es anders da aufziehen. Nennen wir jetzt kognitive Therapie, falls sich das interessiert. Wir müssen es anders da machen. Wir müssen den Leuten sagen, du kannst die Vergangenheit nicht ändern, mal sie mit neuen Farben aus. Erinnere dich absichtlich und bewusst an gute Sachen, die du mit dieser schwierigen Person erlebt hast. Vielleicht, ja, richtig, hat dein Ehemann dich betrogen und was weiß ich was alles. Und du kannst sie nicht leiden. Jedes Mal, wenn du an ihn denkst, geht das Messer in der Tasche auf. Dann entschließ dich dazu, mal die guten Situationen mit ihm herauszupicken. Und die, über die denkst du dann nach. Und Leute haben das gemacht und haben festgestellt, wenn sie eine Dankbarkeit, sag mal Dankbarkeit, Personen gegenüber, Personen in der Vergangenheit gegenüber artikulieren, wenn sie sich hinsetzen und über die guten Erlebnisse in ihrem Leben nachdenken, dann wirkt das so effektiv wie Psychopharmaka. Und du hast weniger Rückfallgefahr. In anderen Worten, spare diese ganzen Chemiehämmer und fang an, so zu denken, wie das Wort Gottes die ganze Zeit schon sagt. Ich komme nachher nur drauf, was das Wort Gottes zu diesen Dingen sagt. Wenn du also mit einer Vergangenheit zurechtkommen möchtest, die bewältigen möchtest, dann schlage vor, mal sie mit neuen Farben aus. Zum Schluss wirst du feststellen, dass die Person, die dich in der Vergangenheit so geärgert hat, du erinnerst dich an die guten Situationen mit der Person, an das Lächeln, das die Person hatte, an die Dinge, die sie Gutes für dich getan hat. Bis du zum Schluss die schlechten Sachen vergisst und der Zorn und diese Vermeidungshaltung und dieser Hass und diese Rachebedürfnisse, die lösen sich einfach auf. Und zum Schluss ist es sogar so, dass du möglicherweise die Person einfach innerlich loslassen kannst und dann belastet dich die Vergangenheit nicht mehr. Ein super guter Ansatz, finde ich. Ich finde den Ansatz super, weil er sich nämlich mit der Bibel deckt. Speziell mit Philipper Kapitel 4, Vers 8 und 9. Übrigens, meine Brüder, alles, was lieblich, was wohllautend, was gut ist und so weiter, was irgendeine Tugend ist, darüber denkt nach. Und tut, was ihr an mir gesehen habt und so weiter und so fort, lebt ein christliches Leben. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wenn du möchtest, dass der Gott des Friedens mit dir ist, musst du ihm den Weg bahnen mit deinen Gedanken. Guter Ansatz, super Ansatz und ich freue mich, dass die Wissenschaft mittlerweile auf dem Level von Paulus sich ranarbeitet. Nein, Paulus hat das alles schon vor 2000 Jahren gewusst. Und wir leben jetzt in dieser Situation, also in der heutigen Zeit und mit der Prägung, die unsere Gesellschaft halt hat, mit dem geisteswissenschaftlichen Prägung und wir stellen die heute ein bisschen auf den Kopf, beziehungsweise wieder auf die Beine. Ich finde es gar nicht schlecht. Ja. Nochmal, lass mich ganz kurz, weil ich das gerade hier sehe, anmerken, nochmal. Die allermeisten Vernachlässigten, wir kommen jetzt nochmal zu den Kindheitserlebnissen und Erwachsenenproblemen. Die allermeisten Vernachlässigten, Missbrauchten, Geprügelten, Verachteten, die in der Kindheit gelitten haben, wären normale Menschen. Und das siehst du ja auch im Wort Gottes. Du siehst zum Beispiel, dass David von seiner Verwandtschaft nicht ernst genommen wurde. Als der Samuel kam und einen König salben wollte, da waren alle Brüder da, bis auf den David. Und Samuel musste nachfragen. Ja, von diesen Anwesenden hier in der Stube hat keiner, irgendwie ist keiner von Gott auserwählt worden. Habt ihr noch einen? Ja, wir haben noch einen kleinen, der ist auf der Wiese, hüte die Schafe. Und der war es dann. Und sein Bruder schimpft ihn ein paar Kapitel weiter, als er in die Schlacht reinläuft, um den Goliath dann zu besiegen. Also David hat es in seiner Kindheit nicht leicht gehabt. Rahab die Hure aus Jericho. Erinnert ihr euch an die? Ich habe mir gedacht, Mensch, Rahab die Hure. Eigentlich eine gute Frau. Eigentlich eine Frau, die an Gott geglaubt hat, mit Gott gehen wollte. Eigentlich überhaupt nicht hurenmäßig. Und dann ist mir es eingefallen. Wisst ihr was? Die ist allerhöchstwahrscheinlich von ihrer Familie zu dieser Arbeit angestiftet worden. So wie heute manche Kinder in Thailand. Die Familien, kinderreiche Familien, leben auf dem Land Da haben sie eine hübsche Tochter und die schicken sie in die Stadt zum Anschaffen und die ernährt dann die ganze Familie auf dem Land. Es gibt Eltern, die ihre Kinder prostituieren. Und ich denke mir, genauso wird es bei dir wohl auch gewesen sein. Die hatte mit diesem Beruf überhaupt nichts am Hut. Die ist da hineingezogen oder gezwungen worden oder manipuliert worden oder wie auch immer. Und was ist die geworden? Die ist eine der Stammmütter Jesu geworden. Eine der Urgroßmütter Jesu. Diese Frau. Schau, wahrscheinlich vom frühesten Kindesalter schon missbraucht und so weiter. Mei. Trotzdem ist er normal geworden. Und eine Großmutter Jesu. Oder Josef, der als Junge von seinen eigenen Brüdern verkauft wurde, der Schläge und Todesangst hat ausstehen müssen durch seine Familie als junger Mann, den man verkauft hat in die Sklaverei. Das war nicht leicht, aber er hat trotzdem keinen Schaden und keine Komplexe behalten, sondern er wurde immer noch zum Herrscher über das größte Reich seiner Zeit. Und letztendlich war das alles in Gottes Plan, dass der herausgeworfen wurde, misshandelt wurde, war alles nicht so schlimm, wenn man dann das Endergebnis anschaut. Okay. Lass mich über Zorn jetzt was sagen. Ich habe mich jetzt gerade selber unterbrochen. Wenn Depressive über ihre erlebten Unglücke reden, werden sie noch depressiver. Wenn Zornige ihren Zorn rauslassen, dann haben sie ein fünffach höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, als friedfertige Menschen. Als solche, die ihren Zorn nicht rauslassen. Man hat da über etliche Jahre Studien angestellt und hat festgestellt, dass Zornige, die Sau rausgelassen haben, versteht ihr, die getobt haben und gewütet haben, dass die schneller gestorben sind, dass die eher krank geworden sind als andere, die auch Choleriker waren, aber professionell genug waren, ihren Zorn runterzuschlucken. Sag mal, runterzuschlucken. Sagst, Pastor, Zorn runterschlucken? Ja. Wisst ihr, was passiert ist, als sie dieser Emotion nicht nachgegeben haben? Die Emotion ist verdampft. Die hat sich in Luft aufgelöst. Die war nicht mehr da. Es ist nämlich nicht so, dass wenn du den Zorn nicht rauslässt, dass er sich dann irgendwo anders der Bahn bricht. Vielmehr ist es so, wenn du den Zorn nicht rauslässt, dann verdampft er. Das ist ungefähr so, wie du bläst Zorn hinein in diesen Luftballon und dann drückst du drauf und dieser Luftballon ist so porös, dass die Luft aus ihm rausgeht, wenn du drauf drückst. Wisst ihr, was ich meine? Bis zum Schluss der Druck weg ist und zwar von selber weggegangen ist. Wenn du zum Beispiel lang genug, du kannst dich an Bier gewöhnen. Und wenn du dann lang genug kein Bier mehr trinkst, dann trinkst du wieder eins, schmeckt es dir gar nicht mehr. Du kannst dich dann wieder entwöhnen. Das ist sehr wohl möglich. Und genauso ist es, wenn du eben dem Zorn nicht nachgibst, sondern den einbehältst. Es ist dann nicht so, dass der aus dir irgendwie raus explodiert, sondern es wird so sein, du gibst dem nicht nach, verlässt er dich. Geht übrigens genauso mit dem Sexualtrieb. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden interessiert. Aber ledige Leute, für die ist es vielleicht hilfreich. Wenn du kein Sexualleben hast, weil du im Wort Gottes treu bist, okay, du sagst, okay, ich bin nicht verheiratet, entsprechend gibt es da nichts für mich zu tun. Neulich kam jemand zu mir und hat gemeint, Mensch, ich hätte so gerne eine christliche Freundin und irgendwie spüre ich beim Sex gar nichts mehr. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt mal langsam, es passt irgendwie nicht zusammen. Du bist Christ, hast keine Freundin und spürst beim Sex nichts mehr. Die moderne Welt, versteht ihr? Denk mir da. Okay, du sollst beim Sex nichts spüren, weil du gar keinen Sex haben solltest. Man sagt dann natürlich, ja, dann explodieren die doch. Nö, sondern das vergeht einfach so. Dieser Trieb ist sehr wohl beherrschbar. Wenn man natürlich ständig bombardiert wird und sich ja ordentlich Bilder von Nugget Eyes im Internet anschaut, ja, klotzt, bis einem die Augen irgendwie aus dem Kopf raushängen, dann wird es natürlich mit der Enthaltsamkeit ein wenig schwieriger. Hat da jemand stimmt gesagt? Wenn du dem aber nicht nachgibst, dann hast du das locker unter Kontrolle. Das muss dich nicht bewegen, dieses Thema. Wenn du verheiratet bist, jetzt hör mal zu, dann sollte dich das natürlich schon bewegen, okay? Du sagst, ja genau, preis dem Herrn, bin seit 30 Jahren verheiratet und wir haben kein Sexualleben. Ungewöhnlich, sehen wir es mal so. Hat Gott sich eigentlich nicht so gedacht, okay? Oh, gut, preis dem Herrn. Emotionen, ihr Lieben, die man sich selbst überlässt und nicht rauslässt, werden weniger. Das ist eine wichtige Erkenntnis für heute Morgen. Ich lese euch ein paar Schriftstellen dazu vor. Zu allzu viel mehr kommen wir heute eh nicht mehr. Sprüche, Kapitel 26, 20. Wo Holz zu Ende geht, erlischt das Feuer. Salomo. Jo. Und wo kein Ohrenbläser ist, kommt der Zank zur Ruhe. Wenn du ständig Schlechtes über deinen Nächsten denkst, bleibt der Zank lebendig. Aber wenn die schlechten Gedanken, wenn die bösen Worte, wenn das Holz ausgeht, dann verlischt das Feuer. Das können wir verstehen. Sprüche 16, 28. Ein Mann der Falschheit entfesselt Zank und ein Ohrenbläser entzweit Vertraute. Wenn du und dein Ehepartner als Vertraute immer wieder dem Ohrenbläser, dem Mann der Falschheit, der dir vielleicht auf der Schulter sitzt, unsichtbar, und der dir immer wieder interessante Sachen, schlechte Sachen über deine Frau, über deinen Mann sagt, dann kann es gut sein, dass da zum Schluss Zank entfesselt wird und du zum Schluss Entzweiung erlebst. Ich kann da ganz klar daraus erkennen, was ich vorhin ganz am Anfang schon gepredigt habe. Wenn du eine harmonische Ehe haben willst, dann musst du Gutes über deine Frau denken. Und wenn sie heute wieder auf dem Schlauch steht, dann erinnere dich eben an den Moment, als er mal nicht drauf stand. Und umgekehrt. Amen. Danke für dieses Amen. Ja, ist es schon gut, wenn du nicht nur ernste Gesichter vor dir hast. Ist es ein ernstes Thema? Okay. Und Philipper Kapitel 4, ich erwähne es nochmal, Verse 8 und 9. Denk Frieden und der Gott des Friedens wird mit dir sein. Und jetzt spreche ich nur ganz kurz, weil das ist ja als ein Steigbügelhalter, was ich euch jetzt gebe hier. Vergangenheitsbewältigung durch Dankbarkeit. Das gilt für Zornige und solche, die Sachen in sich hineinfressen. Setz dich zurück und Max wie Kolosser Kapitel 2, Vers 7 sagt, sei überreich in Danksagung. Dazu musst du dich an empfangenes Gutes erinnern. Ich habe einen Vorschlag. Ich meine den Ernst. Es gibt garantiert in deinem Leben jemanden, der dir viel Gutes getan hat und bei dem du dich noch nie bedankt hast. Ruf die Person doch mal an oder besuch sie und sag ihr, oder gib ihr vielleicht noch dazu eine Postkarte, wo das draufsteht, was sie dir Gutes getan hat. Und drück sie in die Hand und sag, hey, danke, dass du dies, das und jenes damals gemacht hast. Und wenn es deine Eltern sind, die dich seinerzeit nicht in der schmutzigen Windel haben liegen lassen und schreien lassen. Weil ein Ernstes. Vielleicht warten deine Eltern mal drauf, dass sie mal was von dir ein bisschen zurückkommt, ein bisschen Emotion. Na, ich sehe das heutzutage an meinen Eltern. Da muss ich gar nichts groß machen, muss nur da sitzen und die Ohren aufmachen und die reden wie die Wasserfälle. Oder ein Lehrer oder sonst jemand, der dir irgendwie was vermittelt hat. Oder ein Freund oder eine Freundin. Sag da ruhig mal Danke zu der Person, ganz bewusst. Du stellst die Beziehung zu dieser Person auf eine völlig neue Ebene. Warum soll der Teufel immer den Triumph haben und bittere Menschen durchs Leben schleichen lassen? Warum kann Gott nicht mal den Triumph haben und dankbare Menschen durchs Leben gehen lassen? Mit erhobenem Haupt. Amen. Kolosser Kapitel 3, Vers 8. Da sagt Paulus nochmal, hört mal. Legt ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Legt ab heißt, gib dem einfach keinen Raum. Und wenn immer woanders, wenn jemand gerade dich angemacht hat und du wieder zornig bist, und ob das dein Kind ist oder dein Ehepartner, vor allem bei Leuten, bei denen dich ein bisschen offener sein traust, ein bisschen mehr deine Gefühle zeigen traust, okay, lass es. Wenn dein Mann, deine Frau, dein Kind dich gerade wieder zur Weißglut reizt, lächel, bis du praktisch nur noch aus Lächeln bestehst, dann geh zum Boxsack in den Keller und hau da drauf. Dann kommst du wieder und lächelst wieder. Und du wirst merken, allen Ernstes, du verhältst dich jetzt nicht zornig, sondern frei. Du stehst einfach über dieser Sache und du stellst fest, du stehst wirklich drüber. Der Zorn ist tatsächlich weg. Ich fühle mich wirklich ausgeglichen jetzt, eigenartigerweise. Wenn du dem Zorn Raum gibst, wirst du immer zorniger. Wenn du der Depression Raum gibst, wirst du immer depressiver. Wenn du der Dankbarkeit Raum gibst, wirst du immer glücklicher. Ihr Lieben, das ist das Wort Gottes und ich habe das heute Morgen kontrastiert mit den Erkenntnissen aus Gottes Wort. Legt ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Wir und vor allem die Amerikaner, wir sind so eine Rauslassgesellschaft, versteht ihr? muss einmal schreien, man muss einmal. Und wenn wir dann sauer genug sind, dann packen wir den 45er oder den 44er, ich weiß nicht, ob es 45er Revolver gibt, die 45er Pistole, ne, und laufen amok. Lass uns mal richtig raus, versteht ihr? Das ist das, was an den Japanern so erstaunt. Die lassen ihn nicht raus. Die sind nicht, die flippen nicht rum. Oh nein, Jod, radioaktives Jod ist ausgetreten, das ist schrecklich. Mensch, was machen wir nur diese 8 Tage, an denen das radioaktiv ist? Weil dann ist die Radioaktivität von Jod nämlich erschöpft. Dann ist es nicht mehr radioaktiv. Was machen wir da nur, was machen wir da nur? Versteht ihr, die sind anders, die sagen, ja gut, was machen wir da jetzt? Und dann überlegen sie, sind ruhig, sind nicht dazu, tendieren nicht dazu, jetzt zornig zu sein, und die ganze Welt ist verblüfft. Mensch, was ist nur los mit den Japanern? Das ist das Ameisengehen der Japaner. Nein, vielleicht haben die als Gesellschaft eben nur erkannt, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist eigentlich ein guter Titel für die Botschaft. Amen. Ich bin fertig für heute Morgen.